Liebe Gemeinde, etwas, das wohl fast keiner unter uns über mich weiß, ist: in meinen Adern fließt blaues Blut. Meine Vorfahren mütterlicherseits waren adlig. Nun, mein bekanntester Vorfahre findet sich allerdings auf meiner väterlichen Seite. Mein Ururgroßvater war Theodor Christian Lohmann. Auf Wikipedia kann man nachlesen, ein deutscher Verwaltungsjurist und Sozialreformer des 19. Jahrhunderts. Er gilt als einer der treibenden Kräfte und Mitarchitekten der Bismarckschen Sozialversicherung und als Schlüsselfigur für das Verhältnis von Diakonie und Sozialpolitik. Außerdem war er ein Kirchenmann. Er diente unter anderem als Generalsekretär der ersten hannoverschen Landessynode. Er war aktiv bei der Inneren Mission. Und 1901 wurde ihm, man höre und staune, die Ehrendoktorwürde in der Theologie von der Theologischen Fakultät Kiel verliehen. Nun, da ich selber Politologe und Theologe bin, könnte man sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Okay, das mag ein bisschen weit hergeholt sein, aber tatsächlich lässt sich wohl kaum leugnen, dass unsere Eltern und oft auch unsere Großeltern uns sehr wohl prägen. Der Apfel fällt oft nicht weit vom Stamm. Wie der Vater, so der Sohn. Für manche mag das eine Horrorvorstellung sein. Du hast dir immer vorgenommen, ich möchte nicht so werden wie mein Vater oder meine Mutter. Andere sind sehr stolz auf ihre Vorfahren. Wie ist das bei dir? Wer hat dich geprägt? In unserem heutigen Predigttext begegnen uns Menschen, die sehr viel Wert auf ihre Vorfahren legen und bei denen man tatsächlich erkennen kann, dass ihr Vater sie sehr geprägt hat. Wir fahren fort in unserer Predigtserie durch das Johannesevangelium. Wir kommen heute in Kapitel 8 zu den Versen 37 bis 45. Diese Verse sind wirklich ein Abschnitt, der sich letztendlich mitten in einem längeren Gespräch, in einer längeren Auseinandersetzung findet, wo Jesus mit einigen jüdischen Oberen wohl ungefähr 6 Monate vor seiner Kreuzigung in Jerusalem diskutiert, sich auseinandersetzt. Und tatsächlich sehen wir, dass dieses Gespräch beginnt in Kapitel 8, Vers 12 und dann immer hitziger, immer intensiver wird. Die Auseinandersetzung hat begonnen in Kapitel 8, Vers 12 mit den Worten Jesu: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Den Menschen hat er gesagt, ihr aber lebt in der Finsternis. In Vers 23 hatte Jesus dann zu den Juden gesagt: Ihr seid von unten her, ich bin von oben her. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr sterben werdet in euren Sünden. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr sterben in euren Sünden. Und dann haben wir letzte Woche in Kapitel 8, Vers 31 gesehen, dass Jesus gesagt hat: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann hatten die Juden protestiert und haben gesagt: Wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Woraufhin Jesus ihnen erklärt hatte: Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Und der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Also immer wieder erklärt Jesus, er ist ganz anders als sie und sie sind weit weg und sie brauchen ihn und nur ihn, er kann ihnen helfen. Und jetzt zu Beginn unseres heutigen Predigttextes geht Jesus noch einmal ein auf die Behauptung der Juden, die gesagt haben: Wir sind Abrahams Kinder, oder eigentlich besser übersetzt, Abrahams Nachkommen. Und da fängt jetzt unser Predigttext an, Johannes 8, ab Vers 37. Und bevor ich den Text lese, sollte ich vielleicht eine Sache noch sagen. Manchmal, wenn man Videos schaut, dann gibt es vorher so eine kurzen Warnhinweis. Vorsicht, der folgende Inhalt kann verstörend auf Sie wirken. Okay, das möchte ich euch sagen. Der folgende Inhalt könnte verstörend auf euch wirken. Aber nur Mut. Er gibt uns Hoffnung. Wir lesen Johannes 8, Abvers 37. Ich weiß wohl, dass ihr Abrahams Kinder seid, spricht Jesus Christus hier, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet bei euch keinen Raum. Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe, und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Spricht Jesus zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so tätet ihr Abrahams Werke. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, wie ich sie von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Jesus sprach zu ihnen, wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich. Denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm. Denn ich bin nicht von selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüsten wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wow, das sind harte Worte. Und bevor wir uns nun diesen Text anschauen und aus Gottes heiligem und irrtumslosen und unfehlbarem Wort hören, möchte ich mit uns beten, dass Gott uns sein Wort durch seinen Geist so aufschließt, dass wir in diesem Wort leben und wahre Veränderung finden, sodass wir ihm immer ähnlicher werden können. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, du sagst uns durch dein Wort, dass dein Wort von dir eingegeben und Nütze ist zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Herr, wir wollen darauf vertrauen, dass du deshalb auch diese Worte uns gibst. Dass sie uns zurechtweisen und dass sie uns zurüsten, sodass wir dir immer mehr Ehre geben. Und so hilf uns zu verstehen, was du uns auch durch diese harten Worte zu sagen hast, damit dein Wort uns zum Segen wird. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Unser Predigttext hat im Prinzip vier Teile. Die ersten drei sind jeweils im Prinzip eine These der Juden, auf die Jesus dann antwortet. Und nach diesem, wenn man so will, drei Sparingsrunden gibt es den Knockout. Das ist dann der vierte Punkt. Das sehen wir ab Vers 44, also konkret die Verse 37 bis 38, wo Jesus auf die Behauptung eingeht, dass die Juden Abrahams Nachkommen oder Abrahams Kinder seien. In Vers 39 bis zum Anfang von Vers 41, wo Jesus darauf eingeht, dass die Juden sagen, Abraham ist unser Vater. Und dann in den Versen ab Vers 41b bis Vers 43, wo die Juden nochmal behaupten, wir haben einen Vater Gott und Jesus widerlegt auch das. Und dann kommt der Knockout. Wir wollen diese Punkte nacheinander bedenken und dann wirklich am Ende noch ein bisschen mehr darüber nachdenken, was uns das nun alles zu sagen hat, was wir davon für uns mitnehmen sollten. Wir sehen also zu Beginn von Vers 37, dass Jesus anerkennt, dass die Juden in ihrer Behauptung, dass sie Abrahams Nachkommen sind, in gewisser Weise Recht haben. Er sagt, ich weiß wohl, dass ihr Abrahams Kinder seid. Aber dann folgt ein Aber. Aber. Ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet bei euch keinen Raum. Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Ja, nun, der Text beginnt hier sehr hart. Jesus ist sehr konfrontativ. Wenn wir gewohnt sind, so Worte von Jesus wie sein ganz gütiges und sanftmütiges, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben, dann klingt das erstmal extrem hart. Ist das der gleiche Jesus? Warum ist er hier so konfrontativ? Warum wird der Ton im Laufe des Textes sogar immer noch härter? Nun, ich möchte uns vorschlagen, dass das tatsächlich Ausdruck von Jesu Liebe ist. Jesus liebt die Menschen. Und deswegen wirbt er um sie und lädt sie ein und ruft sie zu sich. Aber wenn sie seine Einladung immer wieder ablehnen, wenn sie ihn immer wieder ablehnen, dann kommt irgendwann der Punkt, wo Jesus einen etwas härteren Ton ergreifen muss. Und das genau das haben wir hier gesehen. Jesus hat die Juden immer wieder eingeladen, hat sie immer wieder darauf hingewiesen, wer er wirklich ist. Und sie haben ihn abgelehnt. Und jetzt tut Jesus das, was jeder liebende Vater tun würde, wenn sein Kind auf die liebevolle Erinnerung, geh nicht an den Straßenrand, lauf da nicht hin, tun würde, wenn das Kind es dann trotzdem tut. Er ruft laut aus und sagt, geh da nicht hin, komm her. Und er zieht hart am Arm und das tut weh. Aber es ist zum Besten. Das ist Ausdruck der Liebe. Ihr Lieben, ich hoffe, dass wir Gottes Wort so lesen. Es ist schön, wenn wir in Gottes Wort Zuspruch lesen und Ermutigung und das darf uns ansprechen und dann dürfen unsere Herzen warm werden. Aber wenn Gottes Wort uns konfrontiert, wenn es uns scharf ermahnt, dann mach dein Herz nicht zu. Es ist dein Vater, der in seiner Liebe zu dir spricht. Und das tut Jesus hier. Er konfrontiert diese Juden sehr direkt. Er verdeutlicht, dass sie, anstatt im Glauben zu ihm zu kommen, auf seine Worte zu hören, die falschen Wege gehen. Sie hassen ihn, sie wollen ihn töten und sie lehnen sein Wort ab. Und damit, und das macht Jesus deutlich, hier lehnen sie nicht nur ihn ab, sie lehnen tatsächlich auch Gott den Vater ab, der seinen ewigen Sohn Jesus Christus zu uns gesandt hat, damit er uns eben offenbaren kann, was er beim Vater selbst gesehen hat. Und durch die Ablehnung von Jesu Worten und auch von Jesus selbst zeigen die Juden, wer tatsächlich ihr geistlicher Vater ist. Also Jesu These lautet hier ganz einfach, wie der Vater, so der Sohn. Er redet die Worte seines himmlischen Vaters und sie tun die Werke ihres Vaters. Und damit wird klar, dass sie vielleicht physisch Abkommen Abrahams sein mögen, aber in geistlicher Hinsicht einen ganz anderen Vater haben. Und die Juden verstehen das und sie protestieren dagegen. Und damit geht letztendlich dieses Duell in die nächste Runde. Wiederum hören wir jetzt aus dem Mund der Juden eine Behauptung bezüglich ihrer eigenen Identität. Vers 39. Sie antworten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Nun, sowas sagt sich sehr leicht. Und ich glaube, wir kennen auch viele Menschen, die einfach mal so eine Behauptung aufstellen. Ich bin Christ. Wer hat das schon von Leuten gehört, von denen ihr ziemlich sicher seid, dass sie überhaupt nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben? Ich bin Christ, einfach weil ich, weiß ich nicht, in einer nominal christlichen Familie geboren wurde oder weil ich formal zu einer großen Kirche gehöre oder weil ich einfach in Deutschland lebe und man Christ ist. Nun, Jesus verdeutlicht, dass solche Behauptungen letztendlich bedeutungslos sind, wenn sie nicht bestätigt werden durch ein Leben, das zeigt, dass Gott wirklich unser Vater ist, dass wir wirklich Nachkommen sind des Vaters allen Glaubens, Abrahams. Hier spricht Jesus, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so tätet ihr Abrahams Werke. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, wie ich sie von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, was offenbaren deine Werke darüber, wer dein Vater ist? Zu wem du gehörst? Man sollte an deinem Leben erkennen können, wer dein Vater ist. Es geht nicht darum, dass du irgendwas einfach nur sagst oder sonntags an einen bestimmten Ort gehst. Wahre Christen erkennen an, dass alle Worte Gottes wahr sind. Das ist das Erste, was Jesus hier sagt. Er sagt die Wahrheit. Er ist also vom Vater gesandt worden, um uns Wahrheit zu verkünden. Jesus würde noch viel mehr für uns tun, als uns nur die Wahrheit zu verkündigen, aber er hat nicht weniger als das getan. Er hat uns die Wahrheit verkündigt. Und das betont Jesus hier. Und das ist mir wichtig, dass wir das hören, weil wir heute manchmal eine Tendenz haben, zwei Dinge zu trennen. Wir schauen auf das spätere Werk von Jesus und sehen in ihm den Retter und meinen, dass wir das lösen können von ihm, dem Herrn, der uns mit Wahrheit ins Leben spricht. Also zu sagen, Jesus ist mein Retter, aber sein Wort, naja, das mag teilweise stimmen und teilweise voller Fehler sein, das passt nicht zusammen. Jesus sagt, ich spreche die Wahrheit, weil ich sie vom Vater gehört und gesehen habe. Und die verkündige ich euch. Menschen, die Jesus lieben, hören auf das, was er sagt und streben danach, auch so zu leben. Er sagt damit, die leben so, wie Abraham gelebt hat. Und über Abraham erfahren wir, dass er Gott vertraut hat. Das ist die große biblische Aussage über Abraham. Das hat er nicht mal perfekt getan. Auch seine Kinder, die wahren Kinder, machen das nicht mal perfekt. Aber Abraham hat Gott geglaubt. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Wahre Kinder Abrahams vertrauen Gott. Sie leben im Vertrauen auf Gott. Und das taten die Juden damals nicht. Sie waren physisch Nachkommen Abrahams, aber sie waren geistlich keine Kinder Abrahams. Und das macht Jesus hier sehr deutlich. Und wiederum protestieren die Juden vehement. Und wir sehen, der Konflikt eskaliert weiter. Wir sehen ab Mitte von Vers 41, es geht in die dritte Runde. Die Juden sagen, wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Das ist eine etwas komische Aussage, dass sie sagen, wir sind nicht unehelich geboren. Das hat Jesus ihnen gar nicht vorgeworfen. Ich glaube, was hier tatsächlich los ist, das ist so ein bisschen der versteckte Gegenangriff. Sie diskreditieren den, der sie anklagt. Von wem wird gesagt, dass er unehelich geboren ist? Nur von einem, nicht? Von Jesus. Das hat er sich rumgesprochen. Seine Mutter, Maria, die war schwanger, bevor sie verheiratet war. Der ist unehelich geboren worden. Das ist die große These. Ja, wir wissen tatsächlich aus der Schrift nicht, ob Maria je versucht hat, sich zu verteidigen und zu erklären, nein, also es war so, da ist der Heilige Geist über mich gekommen und dann war ich einfach schwanger und es ist nicht unehelich oder vorehelich passiert, was das nicht sein sollte. Das ist einfach Gottes Werk gewesen. Ja, das hätte ihr wahrscheinlich auch keiner geglaubt. Das heißt, das war so diese These, die im Raum stand. Jesus, die ihn ablehnten, die haben da gerne drauf verwiesen. Unehelich geboren. Und das kommt den Feinden Jesu, glaube ich, hier gerade ganz gelegen. Nachdem sie von Jesus mit ihrer Sünde konfrontiert werden, einfach mal schnell zur Gegenattacke ausholen. Das erleben wir heute auch, oder? Diejenigen, die treu zu Gottes Wort stehen, die werden von Feinden der Wahrheit ganz schnell als intolerant, lieblos, so wäre Jesus niemals gewesen, abgekanzelt. Und das hinderte manche Feinde der Wahrheit nicht mal daran, sich selber Kinder Gottes zu nennen. Aber das sind sie natürlich genauso wenig wie die Feinde Jesu damals. Jesus macht das ganz deutlich. Er wird jetzt hier in seiner Konfrontation immer direkter und schärfer. Wenn er sagt, wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich, denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm. Denn ich bin nicht von selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Im Prinzip tut Jesus hier genau das Gleiche wie schon zweimal zuvor. Er hat eigentlich immer zwei Aspekte, die er vorbringt. Zwei Dinge, die offenbaren, dass sie eben nicht wahrhaft im geistlichen Sinne Kinder Abrahams sind, dass sie nicht wahrhaft Kinder Gottes sind. Zwei Dinge. Das eine ist ihre Haltung Jesus gegenüber. Ich hatte bisher schon zweimal gesagt, dass seine Feinde versuchen, ihn zu töten. Und hier macht er nochmal deutlich, was ihre Haltung ihm gegenüber ist. Wenn sie tatsächlich Gottes Kinder wären, würden sie ihn lieben und nicht töten wollen. Das heißt, ihre Haltung Jesus gegenüber offenbart, zu wem sie wirklich gehören. Und zum anderen zeigt sich ihre wahre Identität darin, wie sie mit dem Wort Gottes, das Jesus ihnen verkündet, umgehen. Jesus hat in der ersten Runde gesagt, mein Wort findet bei euch keinen Raum. In der zweiten Runde sagt er dann die Wahrheit, dass er die Wahrheit gesagt hat, wie er sie von Gott gehört hat. Und hier sagt er nun, dass sie sein Wort nicht verstehen, weil sie sein Wort nicht hören können. Das ist kein akustisches Problem, das ist ein Problem des Herzens. Sie lassen es nicht an sich ran, sie wollen es nicht wahrhaben. Also ob jemand den unsichtbaren Gott zum Vater hat, zeigt sich nicht daran, dass man einfach sagt, Gott ist mein Vater. Es zeigt sich daran, ob man den von Gott gesandten Sohn Gottes liebt. Okay? Wahre Kinder Gottes lieben den Sohn Gottes. Das ist wichtig in unserer verwirrten Welt, dass wir das klar haben. Es wird immer wieder sagen, es sind alles Kinder Gottes und die einen nennen ihn so und die anderen nennen ihn so und ob Allah oder... Jesus sagt hier ganz deutlich, wer mich ablehnt, wer Jesus Christus nicht anerkennt, wer ihn nicht liebt, und zwar liebt als den, der von sich selber sagt, dass er und der Vater eins sind, dass er nicht nur ein Prophet ist oder ein guter Morallehrer, sondern dass er tatsächlich selbst Gott ist, der ewige Sohn Gottes. Wer das ablehnt, wer ihn so nicht liebt, von dem sagt Jesus, der kann sagen, was er will, er ist kein Kind Gottes. Es ist so wichtig, dass wir Jesus Christus klar kennen. Und er sagt, die wahre Liebe, die zeigt sich daran nicht, dass wir einfach nur sagen, ja, ich liebe Jesus. Liebe wird sichtbar in Werken. Die Verheirateten können ihren Ehepartner fragen. Du kannst noch so oft sagen, ich habe dich lieb, und einfach immer das Gegenteil von dem tun, was dein Ehepartner will. Der wird dir irgendwann dein Wort nicht mehr glauben. Wahre Liebe zeigt sich in einem entsprechenden Leben. Das ist das, was Jesus hier betont. Dann würdet ihr hören, was ich sage. Und damit meint er nicht einfach nur akustisch wahrnehmen, sondern ihr würdet darauf hören. Ihr würdet ihm gehorchen. Nur die Juden tun das nicht. Sie lieben Jesus nicht. Sie hassen ihn. Er ist ihnen ein Dorn im Auge. Das heißt, anstatt ihn zu lieben und auf ihn zu hören, verschließen sie ihre Herzen für sein Wort und sie wollen ihn töten. Und so geht jetzt die dritte Runde dieses Sparings zu einem Ende. Kommt zu einem Ende. Und was Jesus jetzt tut, ist in gewisser Weise, dass er jetzt das letztendliche Urteil verkündet oder, wenn wir in der Boxillustration bleiben wollen, dass er jetzt zum Knockout ausholt. Und das ist Vers 44. Jesus sagt jetzt ganz klar und direkt, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüsten wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Das sind harte Worte, nicht? Ihr habt den Teufel zum Vater. Der Grundsatz, wie der Vater, so der Sohn, sagt Jesus, trifft auf diese Juden zu. Sie wollen und letztendlich tun genau das, was ihrem Vater, dem Teufel, gefällt. Und dann schaut Jesus erst einmal auf den Teufel und beschreibt, wer ist der Teufel, was tut der Teufel? Ich hoffe, wir alle wissen, es gibt einen Teufel. Es ist ein gefallener Engel, er war nicht immer da, er ist gefallen, hat rebelliert gegen Gott, musste aus Gottes Gegenwart verschwinden. Und all das ist geschehen irgendwann zwischen Schöpfung und Sündenfall. Und der Teufel wird hier beschrieben als ein Mörder von Anfang an. Das heißt, Jesus erinnert daran, dass der Teufel uns zum ersten Mal begegnet, als er sich aufmacht zu einem Mord. Dazu verführte der Teufel unsere allerersten Vorfahren. Er verführte sie dazu, Gott zu misstrauen und von dem einen Baum zu essen, von dem sie nicht essen durften. Dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Gott hatte Adam zuvor gewarnt, dass wenn er von der Frucht dieses Baumes isst, er des Todes sterben müsse. Und der Teufel sagt, ja, iss mal. Er ist ein Mörder von Anfang an. Und so kam sowohl der physische wie auch der geistliche Tod in diese Welt. Seit dem Sündenfall sind wir Menschen sterblich. Wenn wir heute am Volkstrauertag darüber nachdenken, wie traurig es ist, dass Menschen von uns gegangen sind und wir darüber trauern, dann erkennen wir damit an, dass der Tod nicht normal ist. Er ist nicht natürlich, er ist unnatürlich. Wir sind geschaffen worden für die Ewigkeit, für ein ewiges Leben. Der Tod kam in die Welt durch die Sünde. Der Teufel hat das verursacht. Er ist ein Mörder von Anfang an. Und zum anderen hat der Teufel mit der Verführung zur Sünde, damit, dass er die ersten Menschen dazu gebracht hat, Gott zu misstrauen und gegen ihn zu handeln, dafür gesorgt, dass sie nun auch von Natur aus geistlich tot sind. Das ist das, was wir in der Textlesung vorhin gehört haben, in Epheser 2, in Vers 1. Auch ihr, wir alle waren einst tot in unseren Sünden und Übertretungen. Und natürlich sind wir im physischen Sinne quicklebendig dabei durch die Welt gelaufen. Aber im geistlichen Sinne waren wir tot. Das heißt, der Teufel ist ein Mörder von Anfang an. Er hat die Menschen verführt, der Lüge mehr zu glauben als der Wahrheit von Gott. Und hat sie so geistlich getötet und er hat sie verführt, das zu tun, von dem Gott gesagt hat, es wird den physischen Tod nach sich ziehen und auch den erleiden die Menschen seitdem. All das nahm seinen Ausgang damit, dass der Teufel, der ein Mörder ist von Anfang an, eben auch gelogen hat. Er ist eben auch ein Lügner und der Vater der Lüge. Die erste Lüge in dieser Welt kam vom Teufel. Sollte Gott aber gesagt haben. Und dann sagt er etwas, was Gott natürlich nicht gesagt hat. Und er verdreht die Dinge und er lügt und er lügt und er lügt. Jesus hilft uns hier, einen Blick zu bekommen auf den Teufel. Ein Mörder von Anfang an, der Vater der Lüge. Und die Juden mögen jetzt Jesus gegenüber behaupten, dass sie Abrahams Kinder sind, ja selbst Gottes Kinder sind. Aber ihre Werke offenbaren, wer tatsächlich ihr Vater ist. So wie der Wie ihr Vater, der Teufel, wollen sie morden. Sie planen, Jesus zu töten. Anstatt ihn als den ewigen Sohn Gottes, der von Gott gesandt ist, zu lieben und zu ehren. Und so wie ihr Vater, der Teufel, lehnen sie die göttliche Wahrheit ab, die Jesus ihnen im Auftrag seines Vaters verkündigt. Und damit erkennen wir, wie der Vater, so der Sohn. Nun, das wirft eine große Frage auf. Was hat das alles nun mit uns zu tun? Nun, die offensichtliche Frage, die sich für jeden von uns stellt, ist, wer ist unser Vater? Wer ist dein Vater? Interessanterweise sagt die Bibel, dass es auf der ganzen Welt nur zwei Familien gibt. Wir sind entweder Kinder Gottes oder wir sind Kinder des Teufels. Dazwischen gibt es nichts. Jesus macht das immer wieder deutlich. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und im 1. Johannes 3, aus dem wir am Anfang gehört haben, wird deutlich, wir sind entweder Kinder Gottes, preist den Herrn dafür, oder wir sind Kinder des Teufels. Nun, letzte Woche haben wir darüber nachgedacht, dass Jesus erklärt in den Versen vor unserem heutigen Predigttext, dass wir von Natur aus Knechte der Sünde sind. Dass wir die Sünde tun. Jesus hat den Menschen gesagt, von Natur aus seid ihr nicht Kinder Gottes. Von Natur aus seid ihr nicht frei, seid ihr nicht Menschen, die nach oben gehören, seid ihr nicht Menschen, die zum Licht gehören. Von Natur aus seid ihr in der Finsternis, ihr seid unten, ihr seid Knechte der Sünde. Von Natur aus sind wir alle Kinder des Teufels. Und auch wenn es gerade ruhig ist, mir ist klar, dass es jetzt in einigen rumort und ihr vielleicht innerlich protestiert. Wir waren niemals Kinder des Teufels. Wir hatten schon immer nur einen Vater, Gott. Ihr Lieben, ich kann mich gut daran erinnern, dass das mal mein Credo war. Als ich konfrontiert wurde einst von einer jungen Frau damit, dass sie in Frage stellte, dass ich wirklich ein Kind Gottes bin. und sie mir verdeutlichte, ich glaube, du stehst nur auf der falschen Seite. Da schrie alles in mir auf und ich habe gesagt, was maß die sich eigentlich an? Ich bin hineingeboren worden in eine evangelisch-lutherische Familie. Ich ging regelmäßig, wenn auch nur einmal im Jahr, in die Kirche. Ich war getauft und konfirmiert. Und ich zahlte sogar Kirchensteuer. Und glaub es oder nicht, meine Initialen sind die gleichen wie die von Martin Luther. Und natürlich hatte ich auch eine Bibel zu Hause. Auch wenn ich nicht drin gelesen habe. Kann man über einen Menschen wie mich damals wirklich sagen, dass ich ein Kind des Teufels war? Geht das nicht ein bisschen zu weit? Und Jesus erklärt, Kinder Gottes lieben Jesus Christus und nehmen sein Wort an. Kinder des Teufels hingegen folgen ihrem Vater, sind Mörder und Lügner. Nun machen wir den ersten Test. Kinder Gottes lieben Jesus und nehmen sein Wort an. Fakt ist, von Natur aus liebt niemand Jesus. Manche mögen das sehr früh behaupten. Aber tief in unserem Herzen wollen wir unsere eigenen Herren sein und wir folgen unseren sündigen Begierden. Das ist unsere natürliche Ausrichtung. Deswegen nehmen wir Gottes Wort auch nicht vollkommen an, sondern bestenfalls das, was uns gerade in den Kram passt. Von Natur aus sind wir offensichtlich keine Kinder Gottes. Nun heißt das also, dass wir von Natur aus Kinder des Teufels sind. Und Jesus erklärt, Kinder des Teufels folgen den Gelüsten des Teufels. Und an anderer Stelle in der Bergpredigt erklärt Jesus, dass Mord beginnt in unseren Herzen, wird sichtbar mit Worten im Zorn gesprochen. Und Jesus sagt, damit hast du schon gegen das Gebot, du sollst nicht töten, verstoßen. Deine Herzenshaltung ist die eines Mörders. Bist du ein Mensch? Oder warst du zumindest mal ein Mensch, der diese innere Haltung hatte? Und Jesus sagt, der Teufel lügt und die Kinder des Teufels folgen ihm in der Ablehnung seiner Wahrheit. Und das ist interessant, schon die jüngsten Kinder, ja, etwas Ältere finden das da manchmal ganz schön frech, das zu sagen, aber Eltern von kleinen Kindern, die haben gar kein Problem damit, weil die wissen das. Selbst die jüngsten Kinder können intuitiv lügen. Ich musste meinen Töchtern nicht beibringen, wie Lügen geht. Mir mussten das meine Eltern auch nicht beibringen. Das steckt in uns drin. Und dann werden wir älter und dann werden wir einfach besser da drin, die Wahrheit auf raffiniertere Weise zu verdrehen und zu verdecken. Aber das ist unsere Natur. Und wenn in dir immer noch etwas aufbegehrt, dann denk mal drüber nach. Wann war das letzte Mal Zorn gegen einen Menschen in deinem Herzen? Vielleicht gerade gegen mich, wenn ich hier predige. Wann hast du das letzte Mal die Wahrheit abgelegt? Vielleicht gerade jetzt, wo ich sie dir predige. Tatsächlich sind alle Menschen von Natur Kinder des Teufels. Ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir diese harte Wahrheit hören. Das ist das, was Jesus den Juden immer und immer wieder gesagt hat. Ich habe am Anfang darauf hingewiesen. Jesus erklärt, dass wir von Natur aus in der Finsternis sind, während er das Licht der Welt ist. Dass wir von Natur aus unten sind, während er allein von oben gekommen ist. Dass wir von Natur aus Knechte der Sünde sind, während er allein im Haus des Vaters bleiben kann. Und er sagt nun, dass wir von Natur aus Kinder des Teufels sind, während er der eine geliebte Sohn Gottes ist. Aber seht ihr, Jesus ist nicht nur gekommen, um uns diese harte Wahrheit zu verkündigen. Er ist gekommen, um uns einen Ausweg zu zeigen. Wenn wir bisher denken, wie der Vater, so der Sohn, es ist fast ein Naturgesetz, ich kann nicht anders, meine Eltern waren so, ich muss so sein, ich bin ein Kind des Teufels, ich kann nicht anders sein, dann hat Jesus wunderbare Wahrheiten für dich. Denn er ist der vom Vater gesandte Sohn, der zu uns in die Finsternis kam. Er ist der zu uns nach unten in diese gefallene, todgeweihte Welt gekommen ist. Er ist der, der zu den Knechten der Sünde kam. Er ist der, der zu den Kindern des Teufels hinabkommt. Mit dem Ziel, um uns aus der Finsternis ans Licht zu bringen, um uns den Weg von unten nach oben zum Vater zu zeigen, um uns, die wir Knechte sind, wirklich frei zu machen, um uns, die wir bisher Knechte und Kinder des Teufels sind, zu adoptieren, sodass wir Kinder Gottes sein können, zu seinen Söhnen und Töchtern werden können. Seht ihr, wir müssen nicht so bleiben wie unser erster Vater. Veränderung ist möglich, grundlegende Veränderung ist möglich. Dazu ist Jesus gekommen und in seiner großen Liebe und Barmherzigkeit hat Gott der Vater seinen Sohn genau dazu gesandt. Jesus verkündigt den Menschen hier die traurige Wahrheit, um dann einen Ausweg zu schaffen. Deswegen geht Jesus von da an weiter Richtung Kreuz. Nachdem er die Menschen konfrontiert hat mit ihrer Ablehnung Gottes, mit ihrem Unglauben, nachdem er ihnen ihre große Not gezeigt hat und nachdem Jesus uns gezeigt hat, wie ein gottgefälliges Leben aussieht, ein Leben in der Wahrheit und voller Liebe, nimmt er die gerechte Strafe für unsere Lügen und für unser Morden auf sich. Und er stirbt am Kreuz stellvertretend für Lügner und Mörder, die das in ihren Herzen tun, in ihren Gedanken. Und nimmt das gerechte Gericht auf sich. Dazu kommt Jesus, dazu stirbt Jesus. Er gibt sich hin. Er stirbt stellvertretend für Sünder, sodass wir durch den Glauben an ihn neues Leben haben können. Wir können wiedergeboren werden zu einem neuen Leben. Wir können hineinadoptiert werden, aus der Finsternis hinein ins Licht. Aus der Gefangenschaft hinein in die Freiheit, von unten nach oben. Aus der Kindschaft des Teufels heraus in die Kindschaft Gottes. Seht ihr, ich hoffe, wir nehmen wahr, so hart dieser Text ist, das wirklich Schockierende ist nicht, dass wir Kinder des Teufels sind. Das sehen wir tagtäglich, dass diese Welt unter dem Fluch des Teufels, unter der Gefangenschaft des Teufels lebt. Schauen wir uns um und sehen, jeder Krieg, jede Lüge, jedes böse Wort, jede Ungerechtigkeit und so vieles mehr offenbart, wessen Vater über die Kinder herrscht in dieser Welt. Nein, das wirklich Schockierende ist, dass Gott bereit war, seinen einen geliebten Sohn zu opfern. So dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, nicht in dieser Gefangenschaft bleibt, kein Kind des Teufels bleiben muss, sondern ewig leben darf als Kind Gottes. Ist es nicht wirklich atemberaubend, dass Jesus bereit war, sich von bösen Menschen verraten und foltern und brutal kreuzigen lassen, zu lassen und so die gerechte Strafe auf sich zu nehmen, die wir verdient hätten? Ist das nicht wirklich überraschend und schockierend und erstaunlich und absolut großartig? Wenn Jesus hier den Juden klar und deutlich sagt, wo sie geistlich stehen, dann ist das Ausdruck seiner Liebe. Und wenn Gottes Wort uns, wenn es dir heute vielleicht etwas darüber zeigt, wo du geistlich stehst, dann tut er das, weil er dich liebt. Hast du erkannt, dass du Jesus brauchst? Ist dir klar, dass du von Natur aus nicht vor Gott bestehen kannst? Bist du im Glauben zu Jesus gekommen? Wenn nicht, dann bitte zögere nicht länger. Kapituliere vor ihm. Erkenne an, okay, ich habe mir vielleicht immer eingeredet, dass alles okay ist, dass Gott mein Vater ist, dass alles passt. Ich erkenne, wenn ich tief in mein Herz schaue, wessen Kind ich wirklich bin. Das ist ein Wort an die Teenager unter uns, die Kinder unter uns. Denkt nicht nur, weil ihr in einer christlichen Familie geboren seid oder weil ihr von klein auf viel von Jesus gehört habt und das irgendwie auch gut fandet, dass ihr deshalb automatisch Kinder Gottes seid. Es braucht diesen aktiven Schritt des zu Gott Kommens, des zu Jesus Kommens, zu sagen, Jesus, ich will dich nicht nur zur Kenntnis nehmen, ich will dich wirklich lieben. Und ich will, dass du mich prägst und dass du mir durch dein Wort mehr und mehr ins Leben sprichst. Und was den Kindern und Teens unter uns gilt, das gilt uns allen. Komm zu Jesus und lass dich von ihm verändern. Wie der Vater, so der Sohn, so die vielen Söhne und Töchter. Seht ihr, letztendlich ist völlig unbedeutend, ob in meinen Adern blaues Blut fließt, was auch immer das überhaupt bedeutet. Es ist völlig unbedeutend, was meine Vorfahren Großes geleistet haben. Ist auch völlig unbedeutend, ob du aus einer kaputten oder einer ganz tollen Familie kommst, weil letztendlich müssen wir anerkennen, der Teufel ist unser aller Vater. Aber aufgrund der erstaunlichen Gnade Gottes können Kinder des Teufels zu Kindern Gottes werden, wenn wir uns denn Jesus Christus zuwenden und seinem Wort vertrauen. Hast du das erlebt? Das sind die ersten Worte dieses Gottesdienstes, Worte, in die du mit Freude mit einstimmen darfst. Matthias Mockler hat diesen Gottesdienst begonnen mit 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass du ein Gott bist, der sich von uns als Vater ansprechen lässt. Und wir erkennen an, dass wir von Natur aus nicht deine Kinder waren. Herr, ich bete für die unter uns, die vielleicht anfangen zu ahnen, dass sie noch nicht wirklich deine Kinder sind. Dass sie zu dir fliehen, dass sie zu dir kommen, dass sie sich Jesus zuwenden. Wie er sich uns in seinem Wort, in deinem Wort offenbart. Ich bete, dass sie in ihren Herzen eine Veränderung erleben, dass du ihnen neue Herzen gibst und dass du sie adoptierst, dass sie deine Kinder werden. Herr, und ich bete für uns alle, die wir deine Kinder sind. Herr, wir bekennen dir, dass wir so oft noch wandeln in den Werken unseres ersten Vaters. Herr, vergib uns. Hilf uns, immer mehr zu verstehen, wer nun unser Vater ist, sodass wir mehr darauf bedacht sind, dir die Ehre zu geben. Hilf uns immer mehr auf dich zu schauen, sodass wir im Schauen auf dich durch deinen Geist verwandelt werden können, immer mehr hinein in dein Ebenbild. So wirke du durch dein Wort und durch deinen Geist und mach uns dir immer ähnlicher. Und so loben und preisen wir dich als unseren Vater durch Jesus Christus, unseren Retter und Herrn. Amen.